Und wir wollen uns heute mit dem letzten Teil des Themas, die zwei Naturen Jesu Christi, beschäftigen. Wir hatten uns letztes Mal mit dem Kreuzestod beschäftigt und einen wichtigen Punkt festgehalten, nämlich, dass man nicht sagen kann, am Kreuz sei nur der menschliche Teil Jesu gestorben, wie vielerorts gelehrt wird. Es wird praktisch diese Unterscheidung gemacht. Es wird gesagt, Gott kann ja gar nicht sterben und deswegen ist am Kreuz nicht der göttliche Teil, sondern nur der menschliche Teil Jesu gestorben. Das ist auch eine Bibelstelle, die dazu herangezogen wird. Die haben wir noch nicht besprochen, die möchte ich noch ganz kurz aufschlagen. Und zwar 1. Timotheus 6, Vers 16. Da heißt es, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei die Ehre und ewige Macht. Amen. Also der allein Unsterblichkeit hat. Diese Stelle sagt aus, so wird gesagt, dass Gott allein Unsterblichkeit hat und weil er Unsterblichkeit hat, kann er nicht sterben, weil hier steht, er hat Unsterblichkeit. Nun, dazu kann man zwei Dinge antworten. Zum einen, wenn man im Zusammenhang schaut, ab Vers 14 wird deutlich, wer gemeint ist. In Vers 14 heißt es, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und Herr der Herrscher, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Also in Vers 14 geht es um Jesus Christus, um Vers 15 wird es gezeigt, wer diese Erscheinung zeigen wird, wer ist dann gemeint, in Vers 15 und Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat. Hier ist natürlich der Vater gemeint, ja? Der Vater, der den Sohn Gottes in die Welt gesandt hat. An sich ist es natürlich so, dass wenn auch Jesus Christus nicht Mensch geworden wäre, auch dann hätte er nicht sterben können. Auch das ist ganz klar. Er konnte nur sterben, weil er Mensch geworden ist. Und somit von der Dreieinigkeit her, wenn Jesus nicht gekommen wäre, würde die Aussage ganz klar zutreffen auf den dreieinigen Gott und auf Gott als Wesen Gottes. Jesus kam aber in die Welt und dadurch, dass er in die Welt kam und Mensch wurde, konnte er auch sterben. Also es ist richtig zu sagen, weil er Mensch wurde, konnte er sterben, aber es ist nicht richtig zu sagen, dass deshalb nur der menschliche Teil gestorben ist. Die Tatsache, dass er durch seine Menschwerdung sterben konnte, heißt nicht, dass seine Gottheit unbeteiligt war. Das ist das, was wir letztes Mal auch schon, was ich schon gesagt hatte. Wenn Jesus handelt als Person, zwei Naturen in einer Person, dann sind immer beide Naturen beteiligt, auch wenn manchmal die eine Natur mehr in den Vordergrund tritt. Zum Beispiel, wenn er hungrig war, durstig war, er konnte nur Durst haben, weil er Mensch geworden war und nur hungrig sein, weil er Mensch geworden war. Aber das heißt nicht, dass in dem Moment, wo er dann trank oder wo er aß, dass dann seine Gottheit ausgeschaltet war und er in dem Moment nicht mehr Gott war, weil er jetzt aß und trank und weil er ein Mensch isst und trinkt. Ja, genauso in anderen Situationen handelt immer die Person Jesus Christus, zwei Naturen in einer Person. Die Person ist der Handelnde, Jesus handelt als Person und es sind immer beide beteiligt, auch wenn die gewissen Fähigkeiten oder Eigenschaften schon zurückgeführt werden können auf eine Natur. Das war das, was wir letztes Mal auch noch besprochen hatten, die Anwendung von Eigenschaften auf die Person Jesus Christus. Deswegen wird dann gesagt in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde durch das Blut Gottes erkauft worden ist, obwohl Gott an sich kein Blut hat. Und Jesus Christus hat Blut, und wäre er nicht Mensch geworden, natürlich können wir dann wieder das Gleiche sagen, dann hätte er auch kein Blut gehabt. Also so kann man diese Stelle nicht so deuten, dass der Sohn Gottes nicht sterben konnte oder die Fähigkeit nicht hatte. Und ich sage es bewusst, Sohn Gottes, denn auch wenn es um seinen Tod geht, wird in der Schrift nicht immer die Menschheit betont. Zum Beispiel, es gibt eine Stelle, wo die Menschheit betont wird, nämlich als Mittler wird betont, dass der Mensch Jesus Christus der Mittler ist zwischen Gott und Menschen. Und man müsste jetzt hergehen und eigentlich ganz konsequent, die Bibel konsequent sein, wenn nur der menschliche Teil gestorben ist, müsste die Bibel eigentlich sagen, der Menschensohn zum Beispiel ist gestorben. Ja, oder Jesus als Mensch ist gestorben. Aber die Schrift gebraucht die anderen Begriffe. Die eine Stelle aus der Apostelgeschichte hatten wir schon. Eine andere Stelle ist 1. Korinther 2, Vers 8. Das ist, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie nicht erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Also auch hier wird gesagt, 1. Korinther 2, 8. So hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wer wurde gekreuzigt? Der Herr der Herrlichkeit. Und der Herr der Herrlichkeit ist ganz klar ein Titel des Messias, der seine Gottheit betont. Das ist nicht ein Titel, der seine Menschheit betont. Aber hier wird gesagt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Dann Römer 5, Vers 10, wird gesagt, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Also hier wird einfach gesagt, dass wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes. Also der Sohn Gottes, durch den Sohn Gottes sind wir versöhnt worden. Und auch der Sohn, die Bezeichnung Sohn Gottes ist eine Bezeichnung, die mehr seine Gottheit betont als seine Menschheit. Also so viel dazu, das wollte ich einfach noch zum letzten Teil hinzufügen, dass wir ein göttliches Opfer haben, und wie wir ja schon gehört haben, hat der Jesus auch gesagt, ich habe Macht, mein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen, und auch das betont wiederum seine Gottheit, denn ein Mensch hat nicht Macht, sein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Ja, oder dass es heißt im Hebräerbrief, dass er durch den ewigen Geist sich selbst Gott als Opfer dargebracht hat. Ja, er hat sich selbst geopfert sozusagen. Auch das bezeugt eine Macht wieder, die nicht einfach nur menschlich zu erklären ist. Wir haben jetzt noch einen dritten Teil, und zwar dritter Teil, nicht als dritte Predigt gemeint, sondern dritter Teil in dem Sinne, wann war Jesus allgegenwärtig? Und wir hatten es schon gesehen, dass Jesus allgegenwärtig war, bevor er Mensch wurde. Jesus war allgegenwärtig, als er Mensch war. Und jetzt ist die Frage, war er allgegenwärtig nach der Auferstehung? Oder mit anderen Worten, ist er jetzt allgegenwärtig? Es ist natürlich einfach, jetzt diese Frage zu beantworten, denn wenn wir festgestellt haben, dass in den beiden vorherigen Punkten, nämlich vor seiner Menschwerdung und nach der Menschwerdung, dass er allgegenwärtig war, dann ist er es auch nach der Auferstehung geblieben. Also es gibt natürlich keinen Grund, dass er nach der Auferstehung dann nicht mehr allgegenwärtig sein sollte. Aber tatsächlich ist auch das ein Punkt, der nicht allen so bewusst ist unbedingt. Denn viele sehen ihn als zu Rechten Gottes, dass er jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Und dass hier nicht der Herr Jesus ist, sondern der Heilige Geist. Und dass durch den Heiligen Geist Jesus bei uns ist. Aber nicht, dass Jesus selbst wirklich und tatsächlich bei uns ist. Auch dazu wollen wir einige Bibelstellen anschauen. Und zwar eine in Johannes 14, Vers 23. Da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und in Vers 26, da lesen wir dann wirklich vom Heiligen Geist, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und weil in diesem Zusammenhang auch der Heilige Geist erwähnt wird, folgen manche. Jesus sagt zwar, dass der Vater und der Sohn Wohnung machen werden in den Gläubigen, in denjenigen, die sein Wort befolgen. Also das sind wahre Gläubige. Aber weil der Heilige Geist auch erwähnt wird, weiter unten, deswegen kann sich das nur auf den Heiligen Geist beziehen, sagen manche. Es gibt aber an dieser Stelle keinen Grund, das hier zu schmälern, die Aussage des Herrn, wenn der Herr sagt, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Es gibt hier keinen Grund zu sagen, dass es nicht wörtlich so gemeint ist. Es gibt auch keinen theologischen Grund, wie wir gesehen haben. Denn Jesus ist zwar leiblich, körperlich zu Rechten Gottes, also körperlich ist er nicht hier auf der Erde, aber er ist trotzdem nach seiner Gottheit gegenwärtig und ist bei uns, wie wir auch noch in anderen Stellen sehen werden. Und so spricht er wirklich von sich selbst und von dem Vater, dass Jesus und der Vater in dem Gläubigen Wohnung machen. Das ist auch eine große Wahrheit für uns, denn wir wissen, nicht nur der Heilige Geist wohnt im Gläubigen, sondern auch der Vater und der Sohn. Mit anderen Worten, der dreieinige Gott bewohnt den Gläubigen. So, hier erstmal die erste Stelle. Dann schauen wir in ein anderes Evangelium, ins Matthäus-Evangelium. Matthäus 18, Vers 20, ein ganz bekannter Vers. Da heißt es, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Eine allgemeine Aussage, die der Herr tätigt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also der Herr ist in der Mitte, da wo sich zwei oder drei versammeln. Jetzt geht es nicht darum, die Stelle auszulegen, sondern einfach um diese Aussage, die der Herr tätigt, dass er in ihrer Mitte ist. Dann bleiben wir im Matthäus-Evangelium und gehen ans Ende des Matthäus-Evangeliums. Da haben wir den Missionsbefehl. Wir lesen ab Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und so ist es, der Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und auch hier spricht der Jesus von sich selbst und nicht, dass er indirekt durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist. Nein, er ist selbst bei den Gläubigen, bei denjenigen hier in dem Zusammenhang, die den Missionsbefehl ausführen. Dann gehen wir zu den Briefen. Kolosser 1, Vers 15, die ersten Verse hatten wir schon betrachtet. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. So, also hier im Kolosserbrief erstmal diese allgemeine Aussage, dass er alles erschaffen hat und dass alles seinen Bestand hat in ihm. Und das war diese allgemeine Aussage seiner Allgegenwart, wenn alles seinen Bestand hat in ihm, dann ist er auch allgegenwärtig. Dann noch weiter hinten in Vers 27 lesen wir dann: Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sehen wir, Jesus ist auf der einen Seite allgegenwärtig, alles hat seinen Bestand in ihm und das beinhaltet einfach alles, aber er ist ganz speziell gegenwärtig in den Gläubigen. Und deswegen wird hier gesagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Eine großartige Aussage. Wir wissen, dass Christus in uns ist, dass er die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und das Anliegen ist ja dann in Vers 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Also Christus ist in den Gläubigen und die Gläubigen sind in Christus stellungsgemäß und sie sollen vollkommen in Christus dargestellt werden. Das heißt, dass sie durch das Wirken Gottes immer mehr dieser Stellung auch gerecht werden. Und dafür arbeiten auch die Diener des Wortes, zum Beispiel Paulus und auch diejenigen, die heute arbeiten. Ihr Anliegen sollte sein, dass sie dafür arbeiten, dass andere vollkommen in Christus dargestellt werden. Das soll der Dienst an den Heiligen sein. Und das bedeutet, dass sie immer mehr dieser heiligen Berufung, in dieser Stellung gerecht werden, zu der sie berufen sind. All diese Wahrheiten, die stellungsmäßig schon zutreffen, genau das soll sich dann auch verwirklichen. Und die Vollkommenheit in dieser Sache wird aber erst erreicht werden, wenn wir dann den neuen Leib, den verherrlichten Leib haben. Und ich meine die Vollkommenheit in der Praxis, denn von der Stellung her ist sie bereits da. Dann eine andere ganz bekannte Stelle, und zwar im Galaterbrief. Galater 2, Vers 20. Da heißt es: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also hier betont Paulus erstmal, er ist mit Christus gekreuzigt. Er hat also Teil am Kreuzestod des Herrn. Er ist mit ihm gekreuzigt, und an anderer Stelle wird gesagt, deswegen ist er auch der Sünde gekreuzigt. Also er hat Teil an seinem Kreuzestod, und so hat er auch die Grundlage dafür, dass er ein heiliges Leben führen kann. Und jetzt betont er: Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Er lebt nicht selbst, es ist nicht mehr sein eigenes Leben, sondern er gehört vollkommen Christus. Er ist ein Sklave Christi, und Christus lebt in ihm. Christus lebt in ihm. Und das bedeutet nicht, dass Paulus einfach passiv geworden ist und Christus mal leben lässt, sondern wir lesen weiter. Er sagt: Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, also in diesem Leib, in dem er sich noch befindet, was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also er lebt ein Leben im Glauben. Im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und hier ist der Gläubige immer wieder aufgefordert und in der Verantwortung zu glauben, im Glauben voranzuschreiten. Nicht zu sagen, ich bin passiv und lehne mich zurück, sondern ich glaube und vertraue auf die Verheißung. Die Tatsache, dass Gott alles wirkt, das wollen wir vollbringen, nach seinem Wohlgefallen, wird dadurch nicht geschmälert. Denn der Gläubige weiß, Gott wirkt alles, und deswegen ist er nicht passiv, sondern schreitet im Glauben voran. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem sich der Gläubige ständig befindet. Er soll nicht aus dem Fleisch heraus handeln, aber was er im Fleisch lebt, das soll er im Glauben an den Sohn Gottes leben. Und das heißt auch in der Praxis, dass wir ganz konkret Verheißungen hernehmen, die in bestimmten Situationen wichtig sind, und auf diese Verheißung stützen, darauf vertrauen, Gott im Gebet anflehen, dass diese Verheißungen auch in Erfüllung gehen, und dann im Vertrauen darauf, dass er uns hört, dann auch handeln und voranschreiten. Also das Leben des Glaubens ist kein Leben, das sich durch Passivität auszeichnet, sondern durch viele Aktionen, Handlungen, Werke, aber alles das im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist auch immer die Betonung, der mich geliebt, die Liebe Gottes, die sollte uns berühren, die sollte uns prägen, dass wir immer uns dessen bewusst sind, was er getan hat. Er ist bis in den Tod gegangen, und das soll natürlich auch unsere Gesinnung sein. Er hat sich für uns hingegeben, und in dieser Gesinnung sollen wir ihm nachfolgen. Aber auch hier sehen wir, dass Christus in mir lebt. Also er ist es, der uns befähigt, der uns kräftigt, der uns stärkt, der wirkt in allem. Er wohnt in dem Gläubigen. Und auch hier ist keine Rede davon, dass er durch den Heiligen Geist im Gläubigen lebt. Und ich möchte aber betonen, die Schrift lehrt durchaus, dass der Heilige Geist im Gläubigen lebt. Dadurch, dass ich jetzt betone, dass Christus im Gläubigen lebt, sage ich damit nicht, dass der Heilige Geist nicht im Gläubigen wohnt. Der Heilige Geist wohnt durchaus im Gläubigen und befähigt den Gläubigen und gibt ihm Gaben, so sagt auch die Schrift, Gaben, mit denen er Gott dienen kann. Und wir sehen dieses Zusammenspiel in unserer nächsten Stelle, und zwar im Epheserbrief. Epheser 3, Abvers 14. lesen wir dieses Gebet von Paulus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Also hier lesen wir, dass Paulus zum Vater betet. Er beugt seine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und sein Anliegen sehen wir in Vers 16. Er bittet, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Also erstmal hier das Anliegen, das er hat für die Gläubigen, dass der Vater nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also der Vater hat unbeschränkte Ressourcen, er hat einen großen Reichtum, der unbeschränkt ist, und nach diesem Reichtum soll der Vater den Gläubigen durch seinen Geist stärken, mit Kraft am inneren Menschen. Also der innere Mensch, der neue Mensch, der soll gestärkt werden durch den Geist Gottes. Also hier sehen wir, der Heilige Geist wirkt am inneren Menschen, sodass er mit Kraft gestärkt wird. Und wozu führt dieses Anliegen, dass der innere Mensch mit Kraft gestärkt wird? Es führt dazu in Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Jesus selber hat vom Heiligen Geist gesagt, dass er nicht von sich selbst reden wird. Er hat gesagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er niemand euch verkündigen. Also der Heilige Geist verherrlicht den Herrn Jesus. Das heißt, der Heilige Geist lenkt nicht die Aufmerksamkeit auf sich selbst, sondern auf den Sohn Gottes. Und hier bewirkt der Heilige Geist, dass Christus durch den Glauben in den Herzen der Gläubigen wohnt. Die Gläubigen leben ja schon im Glauben und Christus wohnt ja in ihren Herzen. Aber hier ist das Gebet, dass er durch den Glauben in den Herzen wohne. Das heißt, das ist sein Anliegen, das sich doch immer wieder auch in der Praxis verwirklichen muss. Stellungsgemäß können wir viel sagen über die Gläubigen. Stellungsgemäß sind sie gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Stellungsmäßig sind sie zu Fülle gebracht. Stellungsgemäß sind sie für immer geheiligt, ein für alle Mal geheiligt, vollkommen. Ja. Und da können wir jetzt noch mehr Dinge aufzählen, die alle zutreffen auf den Gläubigen. Aber wenn diese Sachen auch zutreffen, haben diese Dinge oft im praktischen Leben keine Auswirkung. Und deswegen hat Paulus dieses Anliegen, dass sich das in der Praxis auch auswirkt und dass Christus durch den Glauben im Herzen der Gläubigen wohnt. Das heißt, dass der Gläubige im Glauben auch gestärkt wird und durch den Glauben dann Christus in seinem Herzen wohnt. Das ist etwas, das immer wieder neu geschehen muss. Und auch das hat wieder eine weitere Auswirkung. Christus wohnt durch den Glauben in den Herzen der Gläubigen, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Also die nächste Folge, Christus wohnt im Herzen, also derjenige, der uns geliebt hat, der sich für uns hingegeben hat, der in den Tod gegangen ist, wie Paulus gesagt hat, genau derjenige bewirkt diese Liebe auch in den Gläubigen. Er hat diese Liebe selbst gezeigt, er hat gehandelt nach dieser Liebe und es ist Gottes Anliegen, dass diese Liebe auch in den Gläubigen vorhanden sei und dass sie darin richtig gewurzelt und gegründet sind. Dass sie so geprägt sind von Christus, von der Tatsache, dass er im Gläubigen wohnt, dass diese Liebe auch in ihnen und fest verwurzelt ist. So dass sie auch befähigt werden, so zu handeln in dieser Liebe. Also wir sehen hier, wie abhängig wir auch von dreieinigen Gott sind. Herr Paulus betet zum Vater, Er betet um die Stärkung durch den Heiligen Geist am inneren Menschen. Das führt dazu, dass Christus durch den Glauben in den Herzen der Gläubigen wohnt. Und das wiederum führt dazu, dass sie in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Und jetzt geht es noch weiter. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Also mit den Heiligen eine gemeinsame Sache. Mit allen Heiligen sollen die Gläubigen begreifen, was die Breite, Länge, Tiefe und Höhe sei. Also allumfassend drückt Paulus das hier aus. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Hier wieder in Bezug auf die Liebe des Christus, dass wir sie erkennen sollen. Eine weitere Folge. Wir sollen die Liebe des Christus erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Wir sollen etwas erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Aber daran sehen wir, dass diese Tatsache, dass der Herr uns geliebt hat, dass er sich für uns hingegeben hat und dass wir im Glauben daran leben und wandeln, dass es etwas ist, was immer noch zunehmen kann, diese Erkenntnis, dieser Tatsache. Es kann zunehmen, es übersteigt sogar unsere Erkenntnis. Aber wenn es unsere Erkenntnis auch übersteigt, so prägt es uns. Und wenn es unsere Erkenntnis übersteigt, dann heißt das auch, dass wir nicht an einen Punkt gelangen, wo wir sagen, jetzt habe ich schon so oft vom Leiden des Herrn gehört, von seinem Kreuzestod, dass er gestorben ist, jetzt habe ich es genug gehört. Jetzt wende ich mich anderen Themen zu. Sondern hier ist es wichtig, immer wieder auf den Gekreuzigten zu schauen und diese in dieser Liebe zuzunehmen und zu wachsen. Die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also wir haben hier schon vom dreieinigen Gott jetzt gehört und hier der Wunsch jetzt von Paulus, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also ganz erfüllt mit Gott, dass Gott uns ganz ausfüllt, dass alles nur noch Gott ist. Dass wir nichts mehr anderes denken. Dass in allem, was wir tun, Tag und Nacht, der Herr Jesus das Zentrum ist. Gott das Zentrum ist. Also wer an dem Punkt angelangt ist, der möge mir das mitteilen, denn da würde ich mich dann doch gern noch drüber unterhalten. Aber wir sehen hier, dieses Anliegen erfüllt bis zur ganzen Fülle Gottes, ist ein Anliegen, das Paulus hat, dass wir auch für andere beten sollen und hoffen dürfen und sollen, dass der Herr auch handelt. Denn in Vers 20 heißt es dann, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also Gott kann noch mehr tun, als wir bitten oder verstehen. Also wenn wir dieses Gebet gebetet haben, Gott kann noch mehr tun, als wir bitten oder verstehen, auch wieder nicht zu begreifen. Und deswegen gebührt ihm alle Ehre in Vers 21. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Also hier, dieses Gebet zeigt ganz deutlich, dass nicht nur der Heilige Geist im Gläubigen wohnt. Es zeigt auf, dass der Heilige Geist uns stärkt mit Kraft am inneren Menschen und dass wir dadurch erfahren, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt. Dass wir dann wirklich sagen können, wie Paulus in Galater 2, Vers 20, was ich nun im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben. Und so auch hier, Christus ist im Gläubigen, er wirkt im Gläubigen. Und es würde auch gar keinen Sinn machen, jetzt hier die Aussage, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohne, auf den Heiligen Geist zu beziehen. Weil wenn man sagen würde, Christus wohnt nur durch den Heiligen Geist in uns, ja, dann müsste man so sagen, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass Christus durch den Glauben, durch den Heiligen Geist in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Und das sagt aber Paulus hier nicht, sondern er sagt Christus selbst. Er sagt, dass Christus durch den Glauben in den Herzen wohne, aber der Heilige Geist wirkt das, dass dieser Glaube auch vorhanden sein darf und dass wir bewusst das im Glauben auch erfassen und annehmen, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Und dann alles Weitere, was kommt und erfüllt dann bis zur ganzen Fülle Gottes, Auch hier ist nicht nur eine Person der Gottheit gemeint, sondern hier ist Gott an sich gemeint, der dreieinige Gott, der die Gläubigen erfüllen soll. So, hier sind wir schon am Ende angelangt. Ende über dieses Thema, über die zwei Naturen Jesu Christi. Ich fasse ganz kurz zusammen, eine knappe Zusammenfassung. Und zwar haben wir es mit einem Gott zu tun, der ein dreieiniger Gott ist. Drei Personen, aber nur ein Wesen. Und wir haben es mit einem Herrn zu tun, der nur ein Herr ist. Eine Person, aber in zwei Naturen. Wir haben es nicht mit zwei Herren zu tun, sondern mit einem Herrn, dem Herrn Jesus Christus, den der Vater gesandt hat in diese Welt, der Mensch geworden ist, der Fleisch geworden ist. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie verhält es sich mit den Naturen? Ist es so, dass als Jesus Mensch wurde, seine speziellen Eigenschaften Gottes aufgegeben hat? Und hier haben wir die Unveränderlichkeit Gottes gesehen und betont, dass Gott unveränderlich ist, dass in ihm keine Veränderung ist und er in dem Sinne auch seine Eigenschaften nicht ablegt. Was seine Allmacht angeht, da kann er natürlich, obwohl er die Allmacht hat, von seiner Allmacht keinen Gebrauch machen in bestimmten Situationen. Und er hat auch in bestimmten Situationen keinen Gebrauch von seiner Allmacht gemacht. Was aber seine Allgegenwart und Allwissenheit angeht, sind das Eigenschaften, die man nicht im Sinne von Gebrauch ablegt. Ja, dass praktisch man sagen kann, der Jesus hat von seiner Allgegenwart eine Zeit lang keinen Gebrauch gemacht oder von seiner Allwissenheit, sondern entweder er weiß alles oder er weiß nicht alles. Entweder er ist überall oder er ist nicht überall. Und somit, als er Mensch wurde, hörte er nicht auf, allgegenwärtig zu sein. Er war nach wie vor allgegenwärtig. Aber als er Mensch wurde, kam natürlich die menschliche Natur hinzu und seine Herrlichkeit wurde überschleiert, verschleiert durch seine Menschheit. Aber nicht zu jeder Zeit. Deswegen sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er war, wie wir gesehen haben, an verschiedenen Bibelstellen trotzdem noch allgegenwärtig, aber nicht leiblich. Leiblich war er und ist er auch jetzt immer an einem Ort. Aber nach seiner Gottheit ist er allgegenwärtig, war es auch und konnte so gewisse Dinge sehen, die er sonst nicht hätte sehen können und konnte sagen, dass er im Himmel ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. In allem, was er tut und handelt, wie ich gesagt habe, handelt immer die Person des Herrn Jesus, handelt er als Person und nicht als gespaltene Persönlichkeit, als zwei Personen, die mal als Gott handelt, mal als Mensch, sondern es sind immer beide Naturen beteiligt. Als er trank, als er aß, als er Hunger hatte, waren trotzdem beide Naturen beteiligt. Und er hätte natürlich zum Beispiel bei der Versuchung in der Wüste, hätte er von seiner Allmacht Gebrauch machen können, um die Steine in Brot zu verwandeln. Aber das hat er nicht getan. Wenn er diese Macht nicht gehabt hätte, wäre es ja gar keine Versuchung gewesen. Der Teufel zu ihm sagen können, ja, verwandle auch diese Steine. Und er hätte dann sagen müssen, ich bin jetzt gerade Mensch, ich habe meine Allmacht gerade nicht. Aber so war es eben nicht, sondern er hatte seine Allmacht, er hatte die Eigenschaften der Gottheit, aber war hier natürlich gehorsam und, wie wir es auch schon in anderen Predigten behandelt haben, er hätte nicht sündigen können. Er ist wahrer Mensch, wahrer Gott, er ist vollkommen in allem, ohne Sünde und nichts in ihm hätte er auch im geringsten auf die Versuchung antworten können. Es ging also nicht darum, dass der Vater feststellen wollte, ob der Sohn gehorsam ist, sondern es ging vielmehr darum, dass gezeigt werden sollte und bewiesen werden sollte, er ist der Sohn Gottes, er ist der Erlöser, er ist der von Gott Gesandte, der alle Prüfungen, egal wie viele es sind, problemlos meistert. Dann haben wir eine Auswirkung auf das Erlösungswerk selbst. Wir haben ein göttliches Erlösungswerk und nicht nur ein menschliches Erlösungswerk. Denn genauso wie in allen anderen Bereichen, wenn er gehandelt hat, er als Person, Jesus Christus handelt, so auch am Kreuz. Am Kreuz wurde nicht die Dreieinigkeit aufgelöst für eine Zeit lang. Am Kreuz wurde auch nicht seine Gottheit beiseite gelegt eine Zeit lang. Er blieb wahrer Mensch und wahrer Gott und starb als wahrer Mensch und wahrer Gott am Kreuz. Als wieder eine Person, als die Person Jesus Christus, zwei Naturen in einer Person. Und so ging er in den Tod und erwirkte diese ewige Erlösung für uns, weil er treu war bis in den Tod. Er hat auch hier von seiner Allmacht nicht Gebrauch gemacht, in dem Sinne, dass er durch seine Allmacht seine Schmerzen gelindert hätte und dass er in irgendeiner Weise es für sich erträglicher gemacht hätte. Das hat er nicht getan, sondern er hat die ganzen Schmerzen, das ganze Leid wirklich real miterlebt, wie ein Mensch das erlebt, nur noch schlimmer. Denn er wurde ja zur Sünde am Kreuz, er wurde zur Sünde gemacht und der Vater hat ihn nicht wie ein Vater seinen Sohn behandelt, sondern er hat ihn behandelt wie ein Richter einen Verbrecher behandelt und hat die Strafe, er hat unsere Strafe, die Strafe, die wir verdient hätten, auf ihn gelegt und so praktisch diese Versöhnung gewirkt und es ermöglicht, dass wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes. So wie er allmächtig, allgegenwärtig und allwissend war, als er hier auf der Erde war, so ist er es auch jetzt. Er ist leiblich zu Rechten Gottes, aber er ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend und somit wahrer Gott, Gott von Gott, wie es auch in der Schrift heißt, das Wort Gottes, der Sohn Gottes, den wir anrufen, an den wir glauben und den wir anbeten und verehren. Und damit schließe ich.